Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Tag. Das Pro und Contra einer Impfpflicht gegen Corona ist gerade Thema in vielen europäischen Ländern. Warum Polen zum Contra neigt, dazu gleich mehr. Angela Merkel geht, Olaf Scholz kommt. Was bedeutet das für die Europapolitik? Und die große Unzufriedenheit in der Türkei mit dem Kurs von Präsident Erdogan in der Wirtschaftskrise gibt der Opposition Auftrieb. Das ist los in Europa und das ist Thema in Europa heute. In vielen europäischen Ländern wird gerade über die Impfpflicht diskutiert als Mittel, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen und im besten Falle zu bewältigen. In Deutschland wird das Pro und Contra gerade abgewogen. In Österreich aber ist bereits eine Entscheidung gefallen. Ab dem 1. Februar soll es eine Impfpflicht geben. Österreich ist damit das erste Land in Europa, das diesen Schritt macht. In Polen wäre das im Moment undenkbar. Die Skepsis gegen eine Impfpflicht ist weit verbreitet. Auch die politische Führung des Landes ist alles andere als überzeugt, wie Jan Palukat berichtet.
Einer der prominentesten polnischen Impfskeptiker ist Staatspräsident Andrzej Duda. Im vorvergangenen Sommer erklärte er im Wahlkampf, dass er sich nicht gegen Grippe impfen lasse. Begründung? Nie, bo nie. Mache er nicht, weil er es eben nicht mache. Gegen Corona ist das polnische Staatsoberhaupt, das eine Infektion überstand, aber nun doch geimpft. Nur eine Impfpflicht geht ihm zu weit. So wie ich die Einstellung der Polen und ihre Freiheitsliebe kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass man meine Landsleute zum Impfen zwingen kann. Aber ich appelliere selbstverständlich, dass sie sich impfen lassen und das Für und Wider angesichts unserer Situation vernünftig abwägen. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass über 90% der Covid-Krankenhauspatienten ungeimpfte Personen sind. Ein Appell mit mäßigem Erfolg. Trotz Impfkampagne mit prominenten Gesichtern, einer Lotterie und weiterer Anreize steht Polen beim Impferfolg in Europa recht weit hinten. Nur gut jeder zweite Pole ist vollständig geimpft. Und so rückt nun eine teilweise Impfpflicht doch näher. Die Regierung bereitet entsprechende Regelungen für Lehrer, medizinisches und uniformiertes Personal vor, die ab 1. März gelten sollen. Die beste Werbung fürs Impfen aber sind schlechte Nachrichten aus zunehmend nun wieder überfüllten Krankenhäusern. Zuletzt lag dabei der Fokus auf kleinen Kindern, die immer mal wieder eingeliefert werden mit Fieber, das nicht zurückgehen will. Vor allem Neugeborene kommen mit dem Coronavirus neuerdings weniger gut klar als erhofft, aber auch ältere Kleinkinder, Gesundheitsexperte Andrzej Fall erklärt. Zu Beginn der Pandemie dachten wir, dass Kinder seltener und milder krank werden. Und das war so, weil ältere Menschen anfälliger waren und sich das Virus unter ihnen verbreitete. Jetzt aber, wo diese Menschen zum großen Teil geimpft sind, werden Kinder zur schwächsten Gruppe. Das Virus erkennt das. Es werden immer mehr Kinder krank und der Verlauf wird schwerer. Was wohl auch Mikołaj Pawlak zum Umdenken bewogen hat. Der Staatsbeauftragte für Kinderrechte sprach sich noch vor einigen Monaten gegen das Impfen von Jugendlichen aus, das in Polen schon früh für Menschen ab 12 ermöglicht wurde. Kinder würden zu Versuchskaninchen degradiert, kritisierte er. Jetzt meint er, es lohnt sich, hier auf Fachleute, auf Ärzte zu hören. Die Verantwortung der Eltern ist groß. Ich habe mich auch in anderen Ländern umgehört, wo das Impfen der Kinder stark empfohlen wird. Mit meiner Frau erwägen wir jetzt ernsthaft, unsere Kinder impfen zu lassen. Was in Polen weitgehend fehlt, sind indirekte Anreize und Druck. Für ein Gesetzesvorhaben, Arbeitgebern Einsicht in den Impfstatus der Beschäftigten zu ermöglichen, fehlte eine eigene Mehrheit der PiS-Fraktion. Nun sollen die Firmen zumindest Tests von ihren Mitarbeitern verlangen können. Und auch 2G in Gaststätten kommt gewissermaßen durch die Hintertür. Denn nach den dieser Tage verschärften Regeln können Wirte bald nur noch 30% der Plätze an Tisch oder Tresen besetzen. einzige Möglichkeit, doch mehr einzulassen, sich den Impfnachweis zeigen zu lassen.
Aus Warschau war das Jan Palukat. Die türkische Lira fällt und fällt. Alleine in den letzten 3 Monaten hat die Währung der Türkei mehr als ein Drittel an Wert verloren. Staatspräsident Erdogan hält nicht dagegen, weil er mit einer billigen Lira die Exportwirtschaft ankurbeln will und sich davon neues Wirtschaftswachstum erhofft, idealerweise bis zu den Wahlen 2023. Doch inzwischen sinken die Reallöhne der Menschen in der Türkei, während die Lebenshaltungskosten steigen. Von der Unzufriedenheit in der Bevölkerung darüber profitiert politisch die Opposition und sieht sich erstmals seit Jahren wieder im Aufwind, Susanne Güsten berichtet.
Gerangel vor dem Nationalen Statistikamt der Türkei letzte Woche. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu will das Amt besuchen, um sich über die Inflation zu informieren. Doch die Behörde hat das Eingangstor verschlossen und lässt ihn nicht herein. Offensichtlich habe die Regierung hier etwas zu verbergen, beschwert sich der Oppositionspolitiker.
Heute Morgen hat dieses Amt die Inflation mit 3,5% im Monat und 21% im Jahr angegeben. Ich frage alle Bürger im Land, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr Strom nutzt, wenn ihr mit Gas heizt, kommt es euch realistisch vor, dass die Inflation bei 3,5% im Monat und 21% im Jahr liegen soll? Die Regierung frisiert hier die Zahlen.
Andere Statistiker kommen jedenfalls zu anderen Ergebnissen. Etwa das Planungsamt der von der Opposition regierten Stadt Istanbul. Nach Berechnungen des Istanbuler Amtes hat sich das Leben in der Metropole im vergangenen Jahr um durchschnittlich 50% verteuert. Der Preis für Sonnenblumenöl und Mehl hat sich sogar mehr als verdoppelt. Toilettenpapier ist 90% teurer geworden. Um die galoppierende Inflation aufzuhalten, müsse die Zentralbank dringend die Zinsen anheben, um das Geld zu verknappen, drängen Wirtschaftsexperten seit Monaten. Doch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat andere Vorstellungen und lässt die Zinsen ständig weiter senken. Der Opposition bietet er damit viel Angriffsfläche, vor allem der scharfzüngigen Vorsitzenden der rechtsnationalen İyi-Partei Meral Akşener. Ohne rot zu werden, erzählt dieser Mann, dass Zinsen die Ursache seien und Inflation die Wirkung. Jedes Mal, wenn er so ahnungslos daherredet, fällt die Lira und steigt die Inflation. Und unser Volk verarmt weiter. Jedem Einzelnen der 83 Millionen Staatsbürger sei durch den Verfall der Lira und den Anstieg der Staatsverschuldung binnen einer Woche Geld in Höhe von mehreren Mindestlöhnen aus der Tasche gezogen worden, rechnete Akşener im Parlament vor. Und was macht unsere Regierung? Sie sagt, wir sollen eben weniger Fleisch essen und frisches Gemüse sei im Winter ohnehin ungesund, diese großen Ernährungsexperten. Was soll ich sagen? Gott hilf uns. Die kämpferische Oppositionspolitikerin beschwört oft Gottes Segen. Sie zielt damit bewusst auf die Wähler der Regierungskoalition, zu der neben der islamisch-konservativen AKP von Erdogan auch die rechtsnationale MHP gehört. Während die linksnationale CHP von Kılıçdaroğlu nicht über ihre Stammwählerschaft von rund 25% herauskommt, ist die İyi-Partei von Akşener seit ihrer Gründung vor 2 Jahren auf 15% hochgeschossen, weitgehend auf Kosten der MHP. Im Kommen ist auch die neue Oppositionspartei DEVA des früheren Wirtschaftsministers Ali Babacan, der Erdogans Niedrigzinskurs so analysiert.
Wachstum nach chinesischem Vorbild nennt Erdogan das und damit meint er, Arbeitskraft verbilligen, den Schweiß unserer Arbeiter entwerten, unser Volk unter Billiglöhnen erdrücken, bis es den Kopf nicht mehr heben kann. Auf so ein Wachstum pfeifen wir.
Babajans Partei kommt in den Umfragen neuerdings auch auf über 5%, mit denen er voraussichtlich das Oppositionsbündnis von CHP und I unterstützen würde. Und das überholte in den Umfragen jetzt erstmals die Regierungskoalition. Bis zu den nächsten Wahlen sind es allerdings noch 1,5 Jahre. Erdogan setzt alles darauf, dass der wirtschaftliche Aufschwung bis dahin einsetzt und er am Wahltag wieder im Aufwind ist.
Die Kritik an Erdogans Kurs in der Wirtschaftskrise gibt den türkischen Oppositionsparteien wieder mehr Sichtbarkeit und mehr Zuspruch. Susanne Güsten war das aus Istanbul. Seit 9 Uhr kommt der Bundestag zur entscheidenden Abstimmung zusammen. Und wenn alles glatt läuft für Olaf Scholz, dann ist er am Ende dieses Tages Bundeskanzler und kann die Amtsgeschäfte von Angela Merkel übernehmen. Damit gehen 16 Jahre CDU-Kanzlerschaft zu Ende. Für die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP geht es an die Arbeit. Ein Wechsel, der auch in Europa große Beachtung findet. Was aber bedeutet das für die Europapolitik? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Daniel Caspari. Er ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Caspari.
Guten Tag, Frau Michaelsen.
Herr Caspari, mit Angela Merkel verlässt heute eine Konstante die europapolitische Bühne. War das ausnahmslos eine gute Zeit in der Europapolitik?
Es war eine gute Zeit für Deutschland und Europa, denn Angela Merkel war die letzten 16 Jahre der Stabilitätsanker in Europa. Wenn Sie die drei großen Krisen nehmen, die wir in der Zeit hatten, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Migrationskrise oder jetzt Corona, da wurde vieles aus Deutschland heraus geprägt. Und wenn Sie gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise nehmen, die ja recht zu Beginn von Angela Merkels Amtszeit war, wir haben es erfolgreich geschafft, die Länder aus dieser Krise herauszuführen, die Europäische Union stabil zu halten, den Euro stabil zu halten. Das ist ein wesentlicher Verdienst von Angela Merkel.
Krisenmanagerin nennen Merkel Kritiker Sie deswegen auch und sagen, es habe ihr an europapolitischen Ideen gefehlt.
Nein, Angela Merkel war in Europa mit klarem Kompass unterwegs. Wir haben es geschafft, unsere Interessen auch hier durchzusetzen. Schauen Sie an, was wir auf den Weg gebracht haben im Bereich Klima zum Beispiel, wo wir die ersten großen Schritte gemacht haben und jetzt 40% CO2 schon eingespart haben im Vergleich zu 1990. Wir haben es geschafft, den Haushalt mit klaren Schwerpunkten für die nächsten 7 Jahre zu versehen im Bereich Innovation, Wachstum, Wiederaufbau. Ich denke schon, dass wir sehr viele Beispiele haben, wo Angela Merkel in Europa Weichen und Punkte gesetzt hat. Und jetzt gerade auch die letzten 2,5 Jahre mit der deutschen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Brüssel und Berlin zu sehen.
Die neue Außenministerin heißt nun Annalena Baerbock. Welche Europapolitik erwarten Sie von der grünen Politikerin?
Ja, ich sehe als allererstes, dass wir aus meiner Sicht eine vollkommene europapolitische Kapitulation von SPD und FDP sehen. Die Grünen und Annalena Baerbock und Herr Habeck haben das sehr extrem gut besetzt. Ich habe den Eindruck, sie haben SPD und FDP bei europäischen Themen über den Tisch gezogen und SPD und FDP haben das überhaupt nicht gemerkt. Was meine ich damit? Wir sehen, dass die Grünen sich ganz strategisch die Ministerien genommen haben, wo in Europa in den nächsten Jahren Gesetzgebung ansteht, wo wir in vergangenen Regierungen immer Minister aus unterschiedlichen Parteien hatten. Nehmen Sie zum Beispiel Landwirtschaft und Umwelt. In der vergangenen Wahlperiode Umwelt bei der SPD, Landwirtschaft bei uns als Union. Und wenn dann eben das Umweltministerium in Europa zu offensiv unterwegs war und die Landwirtschaft drohte, unter die Räder zu kommen, dann konnte eben Julia Glöckner hier dagegen gehen und wir konnten einen Ausgleich finden. Und wir sehen jetzt, dass Wirtschaft, Klima, Umwelt, Landwirtschaft alles bei den Grünen ist. Dazu kommt, Sie haben Annalena Baerbock angesprochen, die Außenministerin. Das heißt, dadurch haben wir dann direktes Zugriffs- und Weisungsrecht auf die deutschen Vertreter im ASTV, also dem Rat der ständigen Vertreter. Und dadurch können die Grünen in Europa durchregieren. Und damit ist im Zweifel aus meiner Sicht fast irrelevant, was in vielen Themenbereichen im Koalitionsvertrag geregelt ist, weil eben europäisches Recht dann ja nach 2, 3 Jahren in Deutschland umgesetzt werden kann. Und hier können aus meiner Sicht die Grünen, wenn sie das weiter so geschickt anstellen, fast durchregieren ohne jede Kontrolle. Von daher, Ich denke, wir werden erleben, dass die Grünen ganz offensiv versuchen würden, weit über den Koalitionsvertrag hinaus ihre grünen Themen in Europa durchzusetzen.
Aber der Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist ja ein verabredetes Ziel in der Europäischen Union. Und der Faktor Zeit ist ein wichtiger und die Blockaden aufzulösen auch. Da ist es doch eigentlich eine kluge Strategie, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik und die Klimapolitik sowie die Landwirtschaft aus einem Guss zu positionieren.
Genau, wir brauchen Politik aus einem Guss. Und jetzt ist aber die Frage, bringen Sie Politik aus einem Guss, wo nur die Interessen von einer Partei und den Wählerinnen und Wählern im Schwerpunkt berücksichtigt sind, nämlich der Grünen. Und das ist im Moment meine Sorge. Denn Deutschland ist dann in Europa gut aufgestellt, wenn wir nicht 100% grüne Politik vertreten, sondern wenn wir wie in der Vergangenheit mit einer deutschen Position einen Ausgleich schaffen der unterschiedlichen Interessen. Ich glaube, das ist in der letzten Wahlperiode zwischen CDU und SPD meistens ganz gut gelungen. Da hat es dann zwar wochenlang gedauert, bis endlich mal eine deutsche Position da war. Aber die deutsche Position war dann oft Ausgangspunkt für Kompromiss auf der ganzen europäischen Ebene, weil es eben eine ausgeglichene deutsche Position gab. Und die Sorge, die ich jetzt habe, ist die, dass eben diese Ausgleichsmechanismen von FDP und SPD in der Praxis gar nicht mehr stattfinden können. Und das ist eben genau die Frage, ist Deutschland dann mit überzogenen Extrempositionen unterwegs, wo Deutschland Teil des Problems ist, oder ist Deutschland mit einer ausgleichenden Position unterwegs und Teil der Problemlösung und Teil des Kompromisses? Und genau da wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob die Grünen dann wirklich so europafähig sind, wie sie es behaupten.
Nun steht in dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalitionäre ja auch, dass die Rolle des EU-Parlaments gestärkt werden soll. Ist es dann nicht an Ihrer Partei, an Ihren Parlamentariern hier korrigierend eingreifen zu können?
Gut, was auch immer darunter verstanden werden soll, die Rolle des Europäischen Parlaments zu stärken. Wir sind ein selbstbewusstes europäisches Parlament. Gesetzgebung findet dann statt, wenn es Kompromisse gibt zwischen Parlament und Rat, genauso wie in Deutschland zwischen Bundestag und Bundesrat. Von daher brauchen wir nicht unbedingt eine Stärkung des Europäischen Parlaments, sondern was wir in der Vergangenheit oft hatten, ist, dass wir im Europäischen Parlament mit Mehrheit abgestimmt hatten, hier im Europäischen Parlament dann entweder breite Kompromisse oder auch mal strittig abgestimmte Positionen hatten, aber dass der Rat bei Gesetzgebung dann oft nicht in die Gänge kam, also die Mitgliedstaaten blockiert haben. Und genau hier ist eben meine Sorge, es macht einen Unterschied, ob dann die deutsche Bundesregierung in diesem Gesetzgebungsverfahren mit 100% grünen Positionen auftritt oder ob die Bundesregierung mit ausgeglichenen Positionen kommt. Der Rat hat in den vergangenen Jahren meistens Gesetzgebung verzögert und deswegen, wir sollten auch durch nette Formulierungen im Koalitionsvertrag nicht vom Hauptproblem in Europa ablenken. Wir brauchen einen funktionierenden Rat und da wiederhole ich mich jetzt, da brauchen wir ausgewogene Positionen und die sehe ich bei den Grünen sehr oft nicht. Und in der Vergangenheit haben wir auch sehr oft erlebt, wie beim Kohlekompromiss und anderen Fragen oder dem Klimakompromiss vor 2-3 Jahren, dass dann SPD und Grüne in Deutschland bei Sachen zugestimmt haben und hier in Europa die Abgeordneten dagegen gestimmt haben. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sich die Abgeordneten der jetzt künftigen Bundesregierung dann hier im Europäischen Parlament verhalten, ob sie weiter an ihren extremen Positionen festhalten oder sich irgendwie auf die Dinge dann auch einlassen, die im Koalitionsvertrag stehen.
Daniel Caspari war das, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und das war's von uns, das war's von Europa heute mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.